Guten Morgen zusammen. Schön, hier wieder Gesichter zu sehen. Ich kann mich dem Uli von voriger Woche und dem Christoph von der Woche davor nur anschließen. Ist echt was anderes. Das Thema heute ist Schwören, vergelten wir und Jesus. Ich hatte vergangene Woche ein Gespräch auf der Arbeit. Ich arbeite in einem Altersheim, in einem Seniorenwohnheim, mit einer Bewohnerin dort. Und wir redeten über den Glauben und darüber, dass es ohne Jesus keine Hoffnung für die Ewigkeit gibt, dass es keine Erlösung gibt ohne Jesus und dass nur in ihm das ewige Leben ist. Und ich hatte mit ihr schon oft das Gespräch, ich habe mit ihr schon oft über dieses Thema geredet, es war nicht neu. Und dann sagte sie mir, dass sie hoffte, dass Gott sich an ihre guten Taten erinnern würde, wenn sie dann in den Himmel kommt, vor ihm steht, damit sie in den Himmel kommen und bleiben darf. Und ich versuchte dann, wie auch schon oft zuvor, ihr zu erklären, dass nicht unsere guten Taten relevant sind, sondern die guten Taten des Herrn Jesus. Und ich versuchte auch zu erklären, wie schon so oft zuvor, dass wir selber so sündhaft sind, dass unsere guten Taten gar nicht ins Gewicht fallen können vor Gott. Dass wir eben deswegen nur auf Jesus vertrauen sollen, so wie wir das jetzt auch gesungen haben, und nur an ihn glauben sollen, weil nur Jesus uns retten kann. Auch dieses Gespräch haben wir sehr oft schon geführt. Und es endete mit dem Satz, mit dem das Gespräch auch sehr oft endet. Ja, das glaube ich alles, aber ich hoffe trotzdem, dass Gott sich an meine guten Taten erinnert, wenn ich dann vor ihm komme, damit ich im Himmel bleiben darf. Viele Menschen glauben, dass sie sich den Himmel in irgendeiner Form verdienen müssen, dass sie gut genug sein müssen, um vor Gott bestehen zu dürfen, akzeptiert werden zu können. Als Christen wissen wir, und der Tommy hat das sehr schön auch gesagt, dass wir aber aus uns heraus nicht gut genug sein können. Nur Gott allein ist gut, wir sind nicht gut. Und dennoch steckt in uns allen immer wieder dieser Drang, gut sein zu wollen. Wir wollen uns irgendetwas von Gott verdienen. Wir wollen in irgendeiner Form anerkannt sein oder uns selbst beweisen. Wir wollen auf unseren eigenen Beinen stehend in den Himmel einmarschieren. Aber das können wir nicht, das können wir niemals, das ist unmöglich. Und in seiner Bergpredigt zeigt Jesus das sehr eindrücklich. Wir haben es die letzten Wochen schon vielfach gehört. Und vor allem in den letzten beiden Abschnitten sehr stark und auch in den kommenden beiden, also heute und nächstes Mal, wo Jesus die Überlieferungen des Gesetzes hernimmt, das, was von vorher bekannt war, und das noch weiter verschärft, noch stärker zuspitzt. Aber Jesus verschärft das Gesetz nicht noch weiter, um uns damit den Weg in das ewige Leben zu versperren, sondern um uns noch mehr zu zeigen, er allein ist der Weg zum ewigen Leben und der Weg zum Leben. Und ich möchte mit euch jetzt den heutigen Text lesen. Wir lesen Matthäus 5, Vers 33 bis 42. Und ich möchte euch bitten, dafür aufzustehen, denn es ist gut, einen Unterschied zu machen zwischen dem, was ich sage und dem, was Gott sagt. Und wenn Gottes Wort vorgelesen wird, dann spricht Gott selbst. Also Matthäus 5, ab Vers 33. Wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deine Schwüre halten. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn sie ist die Stadt des großen Königs. Auch bei deinem Haupt sollst du nicht schwören, denn du kannst kein einziges Haar weiß oder schwarz machen. Es sei aber eure Rede ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Bösen. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere dar. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Hemd nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile weit zu gehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der von dir borgen will. Amen. Danke, ihr könnt euch setzen. Bevor ich einsteige, bete ich auch nochmal. Vater im Himmel, allmächtiger Gott. Ich danke dir, dass wir heute wieder da sein können, um aus deinem Wort und von dir zu hören und zu lernen. Und Herr, ich danke dir für das Blut deines Sohnes, mit dem du unsere Schuld bezahlt hast und durch das wir gerecht gesprochen sind, wenn wir an dich glauben. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du durch deinen Geist unsere Herzen öffnest und zu uns sprichst heute durch dein Wort, dass wir lernen dürfen, wer wir sind und wer du bist. Und Herr, besonders möchte ich dich darum bitten, dass du meine Worte führst, Herr. Heute geht es ums Reden in der Predigt. Ja, lass meine Worte keine falschen Worte sein und das, was ich sage, deinem Willen entsprechen. Und all das, was nicht von dir ist, lass es zu Boden fallen, damit es nirgends greift. Damit nur du und dein Wort am Ende bestehen bleiben. Gepriesen sei dein Name. Amen. Gut, ich habe in meiner geballten Intelligenz den Pointer liegen lassen. Magst du die nächste Folie machen? Danke. Also die heutige Einteilung schaut so aus. Die Einleitung haben wir hinter uns. Jetzt kommen dann einmal, werde ich über das Schwören reden und dann über das Vergelten und jeweils über uns und über Jesus darin. Und zum Schluss wollen wir noch kurz darüber nachdenken, was wir daraus mitnehmen können. Die Folie bleibt jetzt eigentlich die ganze Predigt. Das ist nur, damit ihr euch ungefähr orientieren könnt, wo ich bin. Wir bleiben auch grundsätzlich die ganze Zeit im gleichen Text. Es wird nicht viel geblättert, das heißt, ihr könnt immer da mitlesen. Also in eurer eigenen Bibel, die bleibt hier. Bevor wir über das Schwören reden, möchte ich auch noch kurz darauf hinweisen, dass Christoph Ritter am 13. Mai auch über das Schwören gepredigt hat, und zwar über die Parallelstelle im Jakobus. Möchte ich sehr empfehlen, die Predigt. Da wird vieles gesagt, was heute nicht mehr gesagt wird, weil es schon gesagt wurde. Aber jetzt zum Text. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deine Schwüre halten. Das Zitat, das Jesus hier anführt, das ist so nicht zu finden im Alten Testament. Es ist jedoch eine Zusammenstellung dessen, was im Alten Bund, also in dem Bund, den Mose auch gelehrt hat durch Gott, gesagt wurde. So heißt es in den 10 Geboten, dass man kein falsches Zeugnis geben soll. Und im mosaischen Gesetz, in dem Gesetz des Mose, heißt es an verschiedenen Stellen, dass Gelübde und Eide, die man Gott gibt, natürlich gehalten werden sollen. Interessant an diesem Text ist jetzt die Ausführung Jesu mit dem Himmel und mit der Erde und mit Jerusalem und dem Haupt. Eigentlich sollte man meinen, liegt es auf der Hand, dass ein Eid, wenn er einmal gesprochen ist, oder ein Schwur, gehalten werden muss. Aber hier sehen wir, dass es verschiedene Grundlagen gab, auf denen man schwören konnte oder auf denen zumindest hier im Judentum geschworen wurde. Ich schwöre beim Himmel oder ich schwöre bei meinem Kopf oder irgendetwas in diese Richtung. Und solche Formulierungen sind dann natürlich meistens dazu gewählt, um einem Schwur mehr Gewicht zu geben, um mehr zu betonen. Und damit zeigen solche Formulierungen eigentlich, dass der Schwur ohne diese Formulierung weniger wert ist, dass er weniger Gewicht hat. Und das ist eigentlich ein trauriges Zeugnis für einen Eid oder für einen Schwur, wenn ich zu einem Schwur noch etwas dranhängen muss, um ja zu bekräftigen, dass er ernst gemeint ist. Wieso sollte ich einen Eid erst dann besonders ernst nehmen, wenn er beim Himmel ausgesprochen worden ist? Sollte ein Eid nicht immer bindend sein, sobald ich ihn ausgesprochen habe, egal wobei oder wobei nicht? Jesus sagt ja also zu Recht, eure Rede sei ja, ja oder nein, nein. Ein Wort, das gesprochen ist, das sollte gehalten werden. Und das ist ja eigentlich auch das, was wir voneinander erwarten. Wenn ich mit jemandem rede und mein Gegenüber sagt mir etwas oder er verspricht mir etwas, er sagt mir etwas zu, dann erwarte ich auch, dass der Gegenüber sein Wort hält. Und ich gehe mal davon aus, dass mein Gegenüber auch erwartet, dass ich mein Wort halte, wenn ich etwas sage. Und trotzdem merken wir, dass wir als Menschen immer wieder dazu tendieren, Aussagen zu relativieren, Versprechen nicht einzuhalten oder schlichtweg Dinge zu vergessen. Ich will jetzt gar nicht unbedingt jedes Mal Böswillen hinten dran sehen. Ich habe ein sehr großes Problem auf meiner Arbeit. Das ist für mich persönlich ein sehr großes Problem. Etwas, womit ich sehr kämpfe. Ich bin der einzige Physiotherapeut bei mir im Seniorenwohnheim, wo ich arbeite und habe dementsprechend viel Arbeit. Das ist nicht das Problem, das ist gut. Viel Arbeit ist immer gut. Aber ich habe nicht nur die Bewohner des Hauses zu betreuen, ich habe auch zusätzlich vieles Organisatorisches und einige zusätzliche Aufgaben, die in den Bereich der Physiotherapie fallen oder die einfach mir zugefallen sind mit der Zeit, weil ich sie gut kann oder zumindest beim Arbeiten aussehe, als ob ich es gut könnte. Und es kann gut sein, dass ich dann, wenn ich nachmittags heimfahre, die Hälfte meines Tagesplanes nicht erfüllen konnte, einfach weil so viel Arbeit liegt. Das Problem nun ist, von dem ich vorhin gesprochen habe, dass ich Bewohnern, die meine Hilfe brauchen, immer wieder sage, dass ich zu ihnen komme, um ihnen zu helfen. Und ich nehme mir das dann auch wirklich ernsthaft vor. Ich nehme mir wirklich ernsthaft vor, diesen Bewohnern zu helfen. Und das ist nicht nur eine leere Floskel, die ich dann sage, ja, ich komme heute schon noch, damit sie beruhigt sind, sondern mir ist es wirklich ein Anliegen, wenn jemand kommt und sagt, ich habe heute solche Rückenschmerzen, dass ich dann komme und helfe. Ja, ich komme heute noch zu Ihnen und dann schauen wir, was wir machen können. Nach dem Mittagessen schauen wir uns den Rücken ganz bestimmt an und so weiter. Und dann kommt ein Sonderfall dazwischen oder ein Notfall oder es kommt eine wichtige Besprechung, die nicht angesetzt war oder eine Symptomenrecherche hat länger gedauert als gedacht oder ich muss irgendwas aufräumen, was liegen geblieben ist und völlig im Weg liegt im Lager, was auch immer. Irgendwas kommt meistens dazwischen. Und schon komme ich mit meiner Planung in Strudeln und ich schaffe es nicht mehr, zu diesen Bewohnern zu gehen, denen ich versprochen hatte, zu kommen. Und das war, als ich angefangen habe zu arbeiten, mit vollem Elan war das noch deutlich häufiger. Inzwischen sage ich eigentlich fast immer nur mehr, ich bemühe mich zu kommen, kann es aber nicht versprechen. Und trotzdem höre ich mich immer wieder sagen, ja, ich komme heute, nur um dann leider zu oft nicht kommen zu können. Und das ist mein großes Problem. Mein Wort ist nicht viel wert, wenn ich es nicht halten kann. Erst recht, wenn es immer und immer und immer wieder vorkommt. Ich bin sehr, sehr dankbar für die Geduld der Bewohner bei uns im Seniorenwohnheim und auch, dass ich es inzwischen in den meisten Fällen schaffe. Und trotzdem bin ich ein Lügner, wenn ich das verspreche oder zusage und es nicht halten kann. Durch die Gnade des Herrn darf ich aber auch da Vergebung und Veränderung und Wachstum erfahren. Wird schon besser. Aber kennen nicht die meisten von uns sowas, solche Situationen? Wir schaffen es nicht, unser Wort zu halten. Wir sagen immer wieder etwas und schaffen es nicht. Oft vielleicht sogar mit triftigen Gründen. Oder lassen wir das vielleicht weg. Oft mit triftigen Gründen. Und das bringt uns dann natürlich in eine unangenehme Situation, denn eigentlich wollen wir gut sein, wir wollen unser Wort halten, wir wollen das, was wir sagen, auch tun. Also müssen wir raus aus der unangenehmen Situation. Und um aus dieser unangenehmen Situation, in der wir uns durch unser persönliches Versagen immer wieder finden, herauszukommen, erschaffen wir eine Situation, die uns angenehmer ist. Wir suchen dafür Formulierungen. Formulierungen, die unsere Versprechen oder Schwüre entweder schwerwiegender machen oder weniger schwerwiegend. Damit der Gegenüber dann sicher sein kann, diesmal kommt er wirklich oder okay, ich brauche nicht mehr mit ihm rechnen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel meine Formulierung so wähle, dass es sicherer ist, also in anderen Worten, ich sage, heute komme ich ganz sicher zu dir, dann habe ich dieser Formulierung jetzt mehr Gewicht beigelegt, dann habe ich jetzt ein Versprechen gewählt, das so schwerwiegend ist, dass der Gegenüber weiß, okay, jetzt kommt er sicher und damit habe ich gleichzeitig von meinen anderen Versprechen die Last ein bisschen weggenommen. Okay, wenn es jetzt sicher kommt, dann brauche ich, wenn er sonst zusagt, nicht so sehr damit zu rechnen. Und damit habe ich mir auch die Verantwortung ein bisschen weggenommen für alle anderen Zusagen, die ich so mache. Und schon ist es mir leichter, wenn ich wieder mal mein Wort nicht halten kann. Oder wir fangen an, Formulierungen zu wählen, die unseren Schwur oder unser Versprechen, unsere Zusage gleich im Vornherein entkräften. Die Pharisäer taten das und Jesus kritisierte sie sehr heftig dafür in Matthäus Kapitel 23. Da sagte er ihnen, wehe euch, ihr blinden Führer, die ihr sagt, wer beim Tempel schwört, das gilt nicht. Wer aber beim Gold des Tempels schwört, der ist gebunden. Und wer beim Brandopfer schwört, das gilt nicht. Wer aber beim Opfer schwört, das darauf liegt, der ist gebunden. Und wir tun ja auch solche ähnlichen Dinge. Wir nehmen den Schwur nicht beim Opfer oder beim Tempel, aber vielleicht sagen wir, oh, das Versprechen war unüberlegt ausgesprochen. Das müsste ich nochmal neu formulieren, damit es realistischer wird. Oder, ja, hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich das ganz sicher nicht so zugesagt. Oder vielleicht, naja, aber so wie du das jetzt sagst, war das gar nicht gemeint. Eigentlich habe ich das ganz anders gemeint. Und so weiter. Wir entkräften unsere Versprechen. Die Schriftgelehrten, die so sehr darauf bedacht waren, das Gesetz in jedem Detail zu erfüllen, sahen sich mit ihrer eigenen Unfähigkeit konfrontiert, auch nur das eigene Wort oder den eigenen Eid zu halten. Und sie erfanden drumherum ein sehr ausgeklügeltes System, wie man schwören kann und schwören soll, damit man irgendwie möglichst wenig Verantwortung hat über das, was daraus folgt. Und wir tun es ebenso. Wir sind nicht so rituell wie die Schriftgelehrten, aber auch wir haben unsere Floskeln und unsere Methoden, um unsere Worte zu entkräften oder zu bekräften, je nachdem, wie wir es gerade brauchen. Worte sind sehr schnell gesagt und sie sind so schwer zu halten. Reden ist leicht, handeln danach ist oft schwierig. Und auch wenn wir uns sehr darum bemühen, uns mit unseren Worten nicht zu versündigen, so tun wir es uns trotzdem immer wieder. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin jetzt 7 Jahre lang verheiratet und ich merke immer wieder, dass ich mich sehr zusammenreißen muss, meiner Frau die ganze Wahrheit zu sagen und nicht eine Formulierung so zu bringen, dass ich im Notfall einen Schritt zurückgehen kann, wenn ich wieder was verbockt habe. Geh doch mal in Gedanken deinen Tag durch und überleg dir, wie oft du etwas gesagt hast und es dann nicht oder nur teilweise gehalten hast. Ich bin überzeugt davon, dass wir alle sehr viele solche Momente finden, wenn wir ehrlich sind und wenn wir genauso genau sind, wie Gott es ist und nicht wieder anfangen zu relativieren. Aber wie anders ist der Jesus? Wie anders ist unser Gott? Jesus ist das Wort Gottes. Denn das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und das Wort Gottes, das unter uns wohnte, ist die vollkommene Wahrheit Gottes. Er ist die Wahrheit, er allein ist die Wahrheit. Es heißt über Gott, dass keines seiner Worte jemals zu Boden fällt oder leer zu ihm zurückkommt. Kein Wort, das Gott jemals gesprochen hat, war vergeblich oder umsonst oder nutzlos oder in irgendeiner Form kraftlos. Keines seiner Worte war jemals falsch oder eine Lüge. Und keines seiner Worte wird jemals unwahr sein. Jesus selbst ist dieses vollkommene Wort und sein Name ist Wort Gottes. Und aus seinem Mund geht nichts anderes hervor als nur das Wort Gottes. Wenn Jesus den Mund auftat oder auch auftut und auftun wird, dann kommt nichts anderes als die Wahrheit heraus. Nichts anderes als Gerechtigkeit, nichts anderes als Liebe, nichts anderes als Heiligkeit. Jesus ist so anders als wir. Er ist so vollkommen im Gegensatz zu uns. Wie oft brechen wir unser Wort? Unbeabsichtigt. Jesus jedoch sagte nicht ein einziges Wort, das nicht erfüllt worden wäre oder erfüllt werden wird. Ja, sogar als Jesus am Kreuz hing, versprach er dem Sträfling neben ihm: Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und es erfüllte sich. Am gleichen Tag war dieser Mann mit ihm im Paradies. Wie oft ist unser Reden hohl und leer? Jesus jedoch sagte nichts, das nicht mit dem vollen Gewicht des Göttlichen ausgestattet war. Als Jesus am Kreuz hing und ausrief: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Da sagte er das nicht auf Hoffnung hin, sondern in der Gewissheit, dass der Vater diesen Menschen, die ihn kreuzigten und verspotteten, diese Schuld vergab. Und wenn Jesus wiederkommt und seinen Mund erneut öffnet, dann wird er uns alle überführen. Wie oft sind die Dinge, die wir sagen, konsequenzlos oder wertlos? Ich glaube, die Hälfte von dem, was ich am Tag sage, ist nicht sonderlich wertvoll. Aber Jesus hat niemals ein Wort gesagt, das nicht in sich die göttliche Kraft zu erschaffen, zu verändern oder zu bewegen hatte. als er am Kreuz die letzten Worte ausstieß, es ist vollbracht, da hatte jedes dieser drei Worte, in Deutsch, im Aramäischen nicht, aber für uns jetzt, hatte Kraft. Und es war vollbracht. Er hatte unsere Erlösung vollbracht. Jesus ist vollkommen. Und seine Worte, seine Zusagen sind immer wahr und aufrichtig. Und wenn wir auf ihn schauen, merken wir erst wirklich, wie sehr wir schon im Kleinsten scheitern und wie wenig wir auch nur im Ansatz an diesen moralischen Pegel herankommen, den Jesus uns hier zeigt. Unser Blick auf Jesus verändert auch den Blick auf unsere eigenen Versuche, gut zu erscheinen. Denn so wie die Schriftgelehrten ein System entwickelt hatten, um ihre Eide zu bekräftigen oder zu entkräftigen, je nachdem, was gerade gebraucht war, verwenden ja auch wir Zusicherungen, Relativierungen, Formulierungen und so weiter. Aber Jesus zeigt uns eindrücklich auf, dass das System der Pharisäer gar keine Grundlage hat. Du schwörst beim Himmel? Wie könntest du? Der Himmel ist Gottes Thron. Du hast mit dem Himmel nichts zu tun. Er ist Gott allein, Gottes Himmel allein. Na gut, vielleicht kann ich bei der Erde schwören, immerhin gehe ich drauf. Nein, denn die Erde ist der Schemel seiner Füße. Nicht einmal bei der Erde können wir schwören. Und Jerusalem? Jerusalem ist die Stadt des höchsten Königs. Vielleicht haben Menschen diese Stadt erbaut, aber die Stadt gehört Jesus allein. Nicht, dass wir sehen oder angreifen können, gehört uns. Alles gehört dem Vater, alles gehört dem Herrn. Ja, nicht einmal bei mir selbst kann ich schwören. Bei meiner Seele, ich meine es ernst. Geht nicht. Wir können ja nicht einmal die Haare auf unserem Kopf schwarz oder weiß machen. Und färben gilt nicht. Alles, was wir zu unserem Schutz oder zu unserer Rechtfertigung oder irgendwie einführen oder ins Feld führen könnten, es zerfällt vor Gott, dem Allmächtigen, der alles in seiner Hand hält. Er ist es ja, der uns erhält, der uns trägt, der uns geformt hat, der uns bewahrt, der uns führt, der uns leitet. Er allein ist Gott. Und Jesus allein ist die Wahrheit. Jesus allein ist gut. Er allein ist die Erfüllung des Gesetzes. Und ihm allein gegenüber steht das Böse. Und deswegen sagt Jesus, eure Rede sei ja, ja, nein, nein. Alles, was darüber ist, das ist vom Bösen. Kommen wir zum zweiten Punkt, zum Vergelten. Auch hier legt Jesus die Latte wieder sehr hoch. Auge um Auge, Zahn um Zahn, das scheint in unserer Gesellschaft jetzt eigentlich nicht so prominent. Wir sind eine höfliche Gesellschaft. Wir würden niemals ein Auge für ein Auge fordern oder einen Zahn für einen Zahn. Und das scheint fast ein bisschen so, als ob diese Worte jetzt für uns nicht gültig sind. Wir leben ja nicht mehr in so barbarischen Zeiten, wo wir uns gegenseitig die Gliedmaßen austauschen. Aber das Prinzip hinter dieser Regel ist sehr simpel. Es heißt einfach nur, wenn du jemanden geschädigt hast, dann hast du den Schaden zu erstatten oder für diesen Schaden aufzukommen. Und dieses Prinzip gilt ja heute auch noch. Wir würden jetzt nicht so weit gehen, dass wir einem Arbeitgeber den Finger abschneiden würden, wenn ich bei der Arbeit, bei einem Arbeitsunfall meinen Finger verliere. Aber es würden irgendwelche Entschädigungen oder Reparaturleistungen auf jeden Fall drin sein. Ja, fragt sich jetzt vielleicht der eine oder andere von euch, vielleicht fragt sich auch keiner das, ist das denn so verkehrt? Ist es verkehrt, dass man entschädigt wird oder dass man auch entschädigt, wenn man Schaden zugefügt hat? Ist es nicht eigentlich gerecht? Ja, es stimmt, es ist gerecht und wir sollten auch gerecht miteinander umgehen. Die Gerechtigkeit unseres Herrn Jesus aber, die geht noch weiter. Jesus hört nicht da auf, wo alle auf einem Blatt stehen, sondern Jesus geht viel weiter. Seine Gerechtigkeit ist ein höheres Ziel als unsere. Das Ziel, das Jesus vorangetrieben hat, war das Reich Gottes und dessen Gerechtigkeit. Wenn ich durch die Stadt fahre und jemand fährt mir aufdringlich hinterher, so aufdringlich, dass ich schon seinen Atem im Nacken spüren kann, dann irritiert mich das immer gewaltig. Es gibt fast nichts, was im Straßenverkehr mehr verabscheue als Leute, die aufdringlich fahren. Und wenn solche Autofahrer dann endlich überholen können, vielleicht da auf der zweispurigen, und dann an der Ampel neben mir stehen bleiben, dann freut mich das immer. Und wenn meine Spur dann schneller ist als seine Spur und dann wieder er wieder hinter mir einspuren muss, dann freue ich mich noch mehr. Ha, hat dir nichts gebracht, aufdringlich fahren. Hat nichts geholfen, jetzt vorbeizukommen. Aber Jesus sagt, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere dar. Wenn der Fahrer so unbedingt vorbei will, kann ich ihn ja vorbeilassen. Das ist jetzt als Beispiel natürlich eine Lappalie. Was ist schon dabei? Aber was, wenn es keine Lappalie ist? Was, wenn jemand dich beim Kauf eines Wertgegenständes über den Tisch ziehen möchte? Anne und ich zum Beispiel hatten beim Kauf unseres neuen Autos, wir sind um ein Set Sommerreifen betrogen worden. Wir hatten diese Sommerreifen mitbezahlt, als wir das Auto gekauft haben. Und als wir dann gekommen sind, um das Auto abzuholen, waren die Reifen nicht mehr da. Da hat der Verkäufer die Reifen einem anderen verkauft und gesagt, ihr könnt von denen welche haben. Und das waren dann ältere, schlechtere Reifen. Wir haben sie nicht genommen. Wir haben gesagt, wir warten, bis er wieder vollwertige Reifen da hat, die wir auch bezahlt haben. Und dann ist dieser Verkäufer pleite gegangen und wir haben unsere Reifen bis heute nicht bekommen. Ja, ist blöd. Wir hätten natürlich einklagen können, aber haben wir nicht gemacht. Denn was bringt's? Erstens, er ist schon pleite. Und zweitens, sagt Jesus, dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Hemd haben will, dem lass auch den Mantel. Ja, was meint Jesus hier? Sollen wir uns wirklich übers Ohr hauen lassen? Sollen wir uns wirklich über den Tisch ziehen lassen oder betrügen lassen? Sollen wir lächeln und winken, wenn uns jemand was Böses tun will? Ja, aber er meint nicht, dass wir uns blöd stellen sollen. Er sagte selber, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe, darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Nein, wir sollen uns nicht blöd stellen. Wir sollen nicht naiv mit geschlossenen Augen fromm durch die Welt tanzen. Und wir sollen auch den Bösen nicht einfach handeln und tun lassen, wenn er aufsteht und Böses tut. Wenn böse Menschen aufstehen und es passiert um uns herum tagtäglich, dann müssten wir gegen sie aufstehen und die Wahrheit Gottes unbedingt verkündigen und dagegen aufrechthalten. Auch Jesus widerstand dem Satan in der Wüste und er widerstand jedem falschen Lehrer in Jerusalem und überall, wo er sie begegnete, immer auf Basis des Wortes Gottes. Jesus widerstand dem Bösen. Jedoch widerstand er nicht um seines Wohles willen. Und auch wir sollten so leben. Nicht unser Vorteil zuerst, sondern der Vorteil des anderen. Nicht unser Friede zuerst, sondern der Friede Gottes. Nicht unser Wohlergehen zuerst, sondern das des Nächsten. Selbst wenn der Nächste es ungerecht einfordert. Denn das ist der Punkt. Zuerst Gott, dann der Nächste, dann ich. Und wenn wir ehrlich mit uns selbst sind, dann merken wir, wie sehr wir oft auf unseren eigenen Vorteil aus sind und wie sehr wir unseren eigenen Vorteil suchen. Ich bin Vater von 3 kleinen Mädels und bei Kindern merkt man das immer sehr gut. Sie können sehr selbstlos und liebevoll sein, aber im nächsten Moment sind sie wieder voll darauf ausgerichtet, sich selbst zu dienen. Gerade letztens saßen wir am Tisch und haben ein paar gute Mehlspeisen verspeist. Und während meine älteste Tochter die Nusskrone noch in der Hand hatte und einmal abgebissen hatte, schielte sie schon zum Schokocroissant rüber und sagte, das möchte ich dann auch essen. Dabei wussten sie und ich, dass sie die Nusskrone nicht mal aufessen wird. Wenn es um unser Wohlergehen geht, sind wir meist vorne mit dabei. Uns selbst zurückzunehmen, fällt uns enorm schwer. Das ist in jedem von uns so. Und wir leben alle ein Stück weit innerlich nach dieser Regel Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und den Maßstab für diese Regel, den haben wir übrigens auch innerlich selbst festgelegt. Denn daran messen wir dann auch Gerechtigkeit. Wenn der Gegenüber für sein Auge um Auge, Zahn um Zahn einen Maßstab hat, der ihn aus meiner Sicht begünstigt, dann ist dieser Maßstab offensichtlich falsch. Und so sind wir immer wieder dazu verführt, aus uns selbst heraus unseren eigenen Vorteil zu suchen. Und so sehr wir uns aufrichtig darum bemühen wollen, anderen zu dienen, dienen wir doch immer wieder dem Nächsten nicht so sehr wie uns selbst. Meine Arbeit besteht darin, anderen zu dienen. Ich mache den ganzen Tag fast nichts anderes. Und trotzdem denke ich mir manchmal, naja, soll ich das jetzt wirklich machen? Ich werde dafür bezahlt. Trotzdem suche ich dann wieder Ausreden, wie ich meine Arbeit abkürzen kann in manchen Fällen, wenn es mir zu anstrengend ist oder wenn ich in der Hitze schon wieder so schwitze oder was auch immer. Wir haben ja immer irgendwelche Gründe. Und so lieb wir die Menschen um uns herum haben, lieben wir doch uns selbst immer wieder am meisten. Meine Schwester hat das letztens gesagt, das fand ich sehr spannend, wo sie ein bisschen was zum Jausen hatte und für die Kinder. Und ihr Sohn hat dann nach etwas gefragt und sie hat den Sohn, den sie sehr liebt natürlich, hat sie dann von dem, was zum Jausen gab, erst das Kleinere geben wollen, damit sie das Größere noch haben kann. Und dann hat sie es gemerkt und gedacht, was ist los mit mir, was bin ich für eine Mutter? Aber so sind wir Menschen. Und auch hier ist Jesus wieder ganz, ganz anders. Er wusste, dass er alle Zeit die Macht hatte, zu tun, was immer er wollte und zu tun, was immer ihm wohl tun könnte. Aber er verzichtete darauf, sich selbst groß zu machen oder sein eigenes Wohlergehen zu suchen. Vielmehr machte er jederzeit Gott groß und er brachte das Reich Gottes vor, immer und immer und immer in allem, was er tat. Jesus ließ sich herausfordern, er ließ sich verspotten, er ließ sich anpöbeln. Er pöbelte nicht zurück, sondern er blieb ruhig. Und er hielt seinen Gegnern immer die Liebe und Gerechtigkeit und Wahrheit Gottes entgegen. Er ging nie auch nur einen Millimeter, das ist ein Zentimeter, er ging auch nie auch nur einen Millimeter von dieser Wahrheit weg. Er machte niemals einen Schritt zurück. Er scheute nicht davor zurück, dem Bösen ins Angesicht zu widerstehen und zu sagen, Gott aber sagt das. Und das dürfen wir uns vor Augen halten. Auch wir sollen aufstehen. Aber Jesus war in seinem ganzen Leben Diener und demütig. Bis zum Schluss. Und das ist etwas, worüber ich in letzter Zeit sehr viel nachdenke, in meiner stillen Zeit, dass Jesus sich zum Diener der Menschen gemacht hat. Dass der Schöpfer des Universums, der Allmächtige, der Allgegenwärtige, der Allwissende, sich zum Diener für die Menschen gemacht hat, in allen Belangen. Er hat jedem gedient, der ihn gefragt hat. Und auch die, die ihn nicht gefragt haben, egal ob sie ihm geglaubt haben oder nicht. Das ist unfassbar, dass Gott das tut. Er lebte das, was er hier sagte, vollkommen. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der dir von dir borgen will. Und dann, in seinem Leidensweg für uns, machte Jesus jede dieser Aufforderungen, die er hier brachte, selber durch. Er widerstand den Bösen nicht, als sie ihn verleumdeten, falsch anklagten und verspotteten. Er bot seinen Schlägern förmlich die andere Backe, als sie ihn verprügelten und auspeitschten. Er ging mit seinen Mördern nicht nur ein Stück weit, sondern den ganzen Weg bis nach Golgatha und er trug sein eigenes Kreuz, solange seine Kraft es zuließ. Und er ließ zu, dass nicht nur seine Kleidung zerteilt, sondern auch sein Mantel verlost wurde. Er litt alles für dich, für mich. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Jesus ließ sich in allem übervorteilen, damit Gottes Wille durchgeführt werden kann. Er ließ all das über sich ergehen, damit wir erlöst werden können. Jesus, der vollkommen Gerechte, er erfüllte wirklich das ganze Gesetz, ohne auch nur einen einzigen Punkt davon aufzulösen. Und er hielt jedes seiner Worte. Kommen wir zum letzten Punkt. Und jetzt? Wir sehen also, dass wir wirklich Sünder sind und in keiner Hinsicht so leben können, wie Jesus das hier predigt, in seiner Bergpredigt. Und wir sehen, dass Jesus allein in der Lage ist, die Maßstäbe zu halten, die er hier vorlegt. Wir sehen, dass Jesus allein vollkommen rein und frei von Sünde ist. Wenn wir also die Bergpredigt lesen, dann muss uns klar sein, sie darf nicht als Moralpredigt gesehen werden, die uns aufzeigt, was wir zu erfüllen haben, um in den Himmel zu kommen. Nein, vielmehr sollten wir beim Lesen der Bergpredigt von unserer eigenen Schuld überführt werden und erkennen, dass Jesus allein gut und gerecht ist und ihm dankbar sein, dass er für uns gut und gerecht ist. Jesus hat das ganze Gesetz erfüllt und ist damit die Gerechtigkeit Gottes. Und dann ist er für unsere Schuld am Kreuz gestorben. Unsere Schuld, die wir jede Minute, jeden Tages weiter aufhäufen. Und darin ist Jesus zu unserer Gerechtigkeit geworden, wenn wir an ihn glauben. Er ist auch für dich gestorben. Und wenn du das glaubst und deine Schuld bekennst, dann wird er auch dich retten. Wir sind alle Sünder. Die Frage ist, ob du es erkannt hast und ob du zu Jesus kommen möchtest. Beim Schwören haben wir gesehen, dass wir sehr gut darin sind, Schwüre, Versprechen, Zusagen zu relativieren und unsere Worte unter den Tisch fallen zu lassen. Beim Vergelten haben wir gesehen, dass wir unseren eigenen Vorteil eigentlich ganz gern vorn anstellen. Der Puritaner Stephen Charnock sagte, nichts ist für einen Menschen natürlicher, als Entschuldigung für seine Sünde zu suchen und sie von sich selbst auf seinen Nächsten zu schieben. Und bevor er darin scheitert, schiebt er sie auf Gott selbst. Und das Schöne ist, Gott nahm unsere Sünde auf sich und bezahlte sie mit seinem eigenen Blut am Kreuz, damit wir von der Schuld befreit leben können. Glaubst du das? Möchtest du nicht heute zu Jesus kommen und dieses Opfer annehmen? Er hat sein Blut für dich vergossen, damit deine Schuld vergeben werden kann. Und was jetzt für uns, die wir glauben, die wir bereits wiedergeborene Kinder Gottes sind? Wenn ich sage, dass die hier von Jesus gegebene Moral nicht vor Gott gerecht macht, sollten wir dann nicht anstreben, so zu leben? Dann bringt ja nichts. Doch natürlich wollen wir das anstreben. Unbedingt wollen wir das anstreben, so zu leben. Aber nicht, damit wir vor Gott gerecht gelten. Denn Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Wir sind in Jesus bereits gerecht vor Gott. Wir tun es jedoch aus Liebe und aus Gehorsam zu ihm und zu seiner Ehre. Später in seiner Bergpredigt, da sagt Jesus, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles andere zufallen. Auch wir sollten allem nach Jesus und nach seinem Reich trachten. Alles, was wir tun, dann wird der Rest kommen. Wenn wir uns auf Jesus ausrichten und jeden Moment unseres Alltags auf ihn hinleben, wenn wir uns nach ihm ausstrecken, so wie Paulus sagte, ich strecke mich nach dem aus, was da vorne ist, dann werden wir merken, wie die Sünde uns immer mehr zum Ekel wird, wie wir uns davor widern und wie der Geist in uns, der Geist Gottes uns immer mehr verändert, sodass wir Jesus immer ähnlicher werden in unserem Verhalten. Wenn wir auf Jesus schauen, dann wird seine Wahrheit uns durchdringen. Und die Worte, die wir sagen, die werden von seinem Geist in uns geführt werden. Und auf einmal wird mehr Wahrheit aus uns hervorkommen und weniger Lüge, weniger Relativierung. Auch wir wollen dann immer mehr in der Wahrheit leben und nur noch Ja, Ja und Nein, Nein sagen. Also im übertragenen Sinne. Und wenn wir auf ihn schauen, uns verändert werden und unsere Worte Wahrheit werden, dann ist das ja auch nur gut für das Reich Gottes. Denn wie sollten die Menschen unser Zeugnis über das Evangelium, über die gute Nachricht dessen, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist, glauben, wenn wir sonst die Wahrheit nicht sagen? Und wenn wir auf ihn schauen, auf Jesus, dann wird auch sein demütiges und dienendes Wesen uns durchtränken und wir werden ihm auch darin ähnlicher werden. Wir werden seine Barmherzigkeit und Demut widerspiegeln. Paulus schreibt an einer Stelle an die Korinther, dass die ganzen Rechtsstreitigkeiten unter ihnen ein schlechtes Zeugnis vor der Welt sind. Wieso streitet ihr? Er fragt, warum lasst ihr euch nicht viel lieber übervorteilen? Diese Frage gilt auch uns. Wenn wir ungerecht behandelt werden, ist es dann notwendig, dass wir gegen dieses Unrecht aufstehen? Bringt es die Ehre Gottes und sein Reich zum Tragen? Ja, dann ist es notwendig aufzustehen. Dient es meinem Nächsten? Ja, dann ist es notwendig aufzustehen. Geht es nur um mich? Dann ist es vielleicht gut, sich selbst übervorteilen zu lassen. In der frühchristlichen Schrift, die Dache, also die Dache, schreiben die Autoren ungefähr, dass sowieso alles von Gott ist, was wir haben. Alles, was wir haben, hat Gott uns gegeben. Wir verlieren also nichts, wenn wir das, was Gott uns gegeben hat, anderen weitergeben. Und Gott, dem wir vertrauen, er versorgt uns ja mit allem, was wir brauchen. Also wenn wir übervorteilt werden, haben wir nichts verloren. Glauben wir nicht an den, der alles erhält und der uns in jeder Hinsicht versorgt? Magst du die letzte Folie einblenden? Jesus ist unser Erlöser. Er hat das Gesetz erfüllt bis in das allerletzte und kleinste Detail, damit wir durch ihn gerecht sein können. Und jetzt, durch den Glauben an ihn, sind wir gerettet. Mit seinem Geist versiegelt, wollen wir heilig sein und werden wir heiliger werden durch ihn, nicht aus uns. Nicht, um vor Gott gerecht zu sein, sondern weil Jesus unsere Gerechtigkeit ist. Und das ist die Güte und die Gnade unseres Herrn Jesus, die in uns allen wirkt, dass er für unsere Sünden gestorben ist und sein Geist uns verändert, bis dass er wiederkommt. Solange wir auf der Erde leben, werden wir leider immer wieder gegen unseren Willen, den wir aus Jesus haben, sündigen. Aber wir wissen, Jesus ist unsere Gerechtigkeit. Und darum wollen wir nicht mehr sündigen, darum wollen wir dagegen ankämpfen. Hast du kein Problem mit der Sünde in deinem Leben? Dann hast du ein Problem. Hast du ein Problem mit der Sünde in deinem Leben? Du weißt aber nicht, wie weiter? Dann geh zu Jesus, bekenn ihm deine Schuld, er vergibt dir von Herzen gern. Und er wird dich retten. Und hast du dein Problem Sünde bereits an Jesus abgegeben, dann tu es jeden Tag aufs Neue und lebe mit ihm und schau auf ihn. Und er, der dich wiedergeboren hat als eine neue Schöpfung, wird dich weiter verändern. Und in ihm und aus ihm und durch ihn und für ihn leben wir. Ihm sei die Ehre. Amen. Es gibt jetzt noch eine Gebetszeit, wo wir